über Pfingsten miteinander nachgedacht, auch in der Predigt. Was sind eigentlich die Wirkungen des Geistes Gottes? Was tut er eigentlich? Normalerweise sind es dann das Thema Frucht und Gaben, also das heißt, dass er unser Wesen verändert, dass er uns Begabung, Werkzeuge schenkt in besonderer Weise. Aber es gibt auch Wirkungen des Geistes Gottes, die sind anders oder die gehen in eine andere Richtung. Ich möchte mit euch darüber nachdenken und einige Predigttexte, einige Texte der Bibel lesen. Johannes 16, 7 bis 13. Eine Wirkung des Geistes Gottes. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Ich werde ihn euch senden. Er wird der Welt die Sünde, die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten. Das Wirken des Geistes Gottes ist, dass der Geist Gottes uns die Augen öffnet über Sünde. Also das heißt, in der Nähe Gottes wird mir meine Schuld bewusst. Das mag sicherlich an der einen oder anderen Stelle dazu führen, dass man sagt, ich möchte gar nicht erst in die Nähe Gottes, denn dort wird mir bewusst, was ich alles an Fehlern begangen habe. Da wird mir sozusagen meine Maske so ein wenig vom Gesicht heruntergenommen. Und doch Jesus macht deutlich, dass das das Wirken des Geistes Gottes ist, dass mir meine Schuld bewusst wird. Er überführt von Sünde. Wir können das nachlesen vielleicht im Propheten Jesaja, als der Prophet Jesaja im Tempel ist und die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes in den Tempel einzieht, ist die Wirkung oder die Auswirkung bei Jesaja: Wehe mir. Wehe mir, ich bin ein Mensch unreiner Lippen und gehöre zu einem Volk von unreinen Lippen. Interessanterweise führt die Nähe Gottes dazu, dass mir bewusst wird, wer ich bin, und zwar vor Gott, wer ich bin. Das ist vielleicht vergleichbar mit der Situation, dass man zu einem Fest eingeladen ist. Alle erscheinen im Frack. Ich komme dazu, mache die Tür auf, merke das und sehe, dass ich eine Schlapperhose und altes Hemd anhabe. Und mir wird schlagartig in dem Moment bewusst, hier passe ich nicht her. Hätte ich zu Hause man mich umgezogen oder so. Mir wird bewusst, dass ich jemand anders bin, dass ich anders angezogen bin, dass ich in diese Gesellschaft nicht hineinpasse. So etwa muss dieses Empfinden sein in der Nähe Gottes. Ich spüre, ich entspreche nicht der Herrlichkeit Gottes. Ich bin nicht der, der ich eigentlich sein möchte, der ich eigentlich sein soll. In der Nähe Gottes spüre ich wie Jesaja: Wehe mir. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen und unreiner Hände und gehöre zu einem Volk, das genauso unrein ist wie ich auch. Was soll ich tun? Eingeladen. Und ich merke, es passt nicht. So geht es nicht. So wie ich bin, kann ich eigentlich vor Gott nicht stehen. Was muss ich machen? Interessanterweise in Apostelgeschichte 2, vor 14 Tagen, haben wir diesen Bibeltext gelesen. Die Wirkung des Geistes Gottes geht in die Richtung, dass die Leute dann den Petrus fragen: Was sollen wir jetzt machen? Wir spüren das. Aber was soll jetzt? Ich merke, dass ich Sünder bin, und was mache ich jetzt damit? Es ist eine wichtige Auswirkung des Wirkens des Geistes Gottes, dass er mir deutlich macht, wer ich vor dem Angesicht Gottes bin. Ansonsten würde ich mich für einen feinen Kerl halten. würde vielleicht sagen, meine Zeit, was soll's, so viele Leute habe ich nicht umgebracht, was ist schon Schuld, ich lebe einigermaßen anständig. Das ist die normale Reaktion eines Menschen, Gott kann ganz zufrieden sein mit mir, es klappt ja einigermaßen alles. So würden wir normalerweise reagieren und alles, was an dunklen Flecken in meinem Leben ist, würde ich irgendwo hinterm Berg halten, keiner würde es sehen und ich würde sagen, ja, Fassade sieht doch gut aus. Das Wirken des Geistes Gottes, dass ich in die Nähe Gottes hineinkomme, dass er sozusagen die Nähe Gottes in mein Wohnzimmer, in meine stille Zeit hineinholt, ist, dass er mir deutlich macht, wer ich vor Gott bin. Wehe mir. Eigentlich, Herr, ich bin nicht der Heilige, so wie du. Und der nächste Schritt, was soll ich tun, Herr? Was kann ich jetzt machen? Und ich glaube, einer der ersten Schritte ist dann, dass man wahrnimmt, dass Gott etwas getan hat. Bei Jesaja 6 ganz genauso. Der Engel macht sich dann auf den Weg, nimmt eine von den heiligen Kohlen von dem Altarfeuer und berührt seine Lippen. Das Erste, was man merkt, ist, Herr, wie soll ich das verändern? Und man merkt, Gott ist schon auf dem Weg. Bevor ich mich zu Jesus bekehren kann, hat er schon für meine Schuld bezahlt. Ich würde gerne an meiner Heiligkeit irgendwo herumschrauben, irgendetwas tun, irgendetwas machen, irgendetwas bezahlen, so ist Leistungsgesellschaft. Ich muss es ja machen, also muss ich es machen. Eins der ersten Dinge ist, ich merke, Gott ist schon auf dem Weg. Der Engel hat schon die glühende Altarkohle in der Hand oder in der Zange oder was auch immer er da hatte und berührt den Propheten und sagt, du bist rein. Gott nimmt dich an, Gott heiligt dich. Das, was der Heilige Geist tut, er schenkt mir neues Leben. Neues Leben, das ist wie mit so einem Becher, der eine ist leer. Etwas Neues hineinfüllen kann man nur, wenn das Alte draußen ist. Alles, was ich an Wasser sozusagen hineinschütte, da wo noch ein bisschen Wein oder Traubensaft drin ist, wird immer ein Gemisch. Geistlich gesehen ist es ähnlich. Wenn das Alte nicht ganz draußen ist, ist es nicht sinnvoll, etwas Neues einzufüllen. Oder anders ausgesprochen, wenn ich möchte, dass Gott mir etwas Neues schenkt, neues Leben gibt, muss ich bereit sein, das alte Leben ganz auszugießen, abzugeben. Buße heißt das, Bekehrung und Buße. Apostelgeschichte 2 ist das auch der Rat der Petrus an die Leute gibt. Bekehrt euch, kehrt um. Lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Das ist das, was dem Petrus ganz wichtig ist. Abendmahl, Jesus ist gekommen, für uns gestorben. Er ist gestorben für meine Schuld, für mein altes Leben. Also gib es ihm auch. Damit er dir ein neues geben kann, und zwar ganz und gar. Alle Halbheiten werden irgendein Gemisch. Buße und Vergebung gehören zusammen. Gott nimmt mir die Schuld ab, die ich ihm gebe. Die Schuld, die ich ihm nicht gebe, werde ich in Ewigkeit tragen. Vergebung kann nur da geschehen, also das heißt, dass Jesus meine Schuld aus meiner Hand nimmt, kann nur da geschehen, wo ich sie ihm auch in die Hand gebe. Und deswegen ist das, was Jesus in Matthäus 5 sagt, ganz wichtig. Wenn du merkst, da zwischen dir und deinem Bruder ist was, das ist unbereinigte alte Schuld, dann lass das mit dem Tisch sein, das bringt's nicht. Geh erst einmal hin und versöhne dich mit ihm. Sprich das vor dir und vor ihm offen aus. Versöhnt euch. Und dann feiert das, was die Grundlage der Versöhnung ist, dann das Abendmahl, Jesu Tod. Eine ganz wichtige Sache. Eine ganz wichtige Sache, sonst wird das vielleicht so wie in Korinth so eine Art Spielerei. Man feiert das Abendmahl wie eine Art Abendbrot, man isst sich satt, die einen kommen, die anderen gehen, die einen haben es aufgegessen, die anderen kriegen nichts mehr, dann ist das Spielerei. Wenn es ein geistlicher Vorgang werden soll, dann muss ich es auch geistlich behandeln, es ernst nehmen. Es kann nur wirken in dem Moment, wo ich es wirken lasse, wo es nicht gespielt wird. Buße und Vergebung. 1. Johannes 1, die Verse 7 bis 10. Wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn ich das Abendmahl feiere und nicht Buße getan habe in meinem Leben, mache ich Jesus zum Sünder, zum Lügner. Denn wenn er für meine Schuld gestorben ist und ich sage ihm ins Angesicht, du, aber ich habe gar keine Schuld, also für mich hättest du gar nicht sterben müssen, das passt nicht. Wenn ich das Abendmahl feiere und sage, ich bin heilig und rein und nicht spüre in der Nähe Gottes, dass ich als Mensch zutiefst Sünder bin, dass ich seine vergebende Kraft brauche, mache ich ihn zum Lügner. Das macht der erste Johannesbrief hier sehr deutlich. Aber er macht auch das andere deutlich. Wenn ich dazu stehe, wenn ich meine Schuld und Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht und dann tut er das, was er getan hat, nämlich Vergebung. Er nimmt mir meine Schuld ab und er reinigt mich. Und das ist etwas, was man spürt. Wer das mal gespürt hat, da wo alte Schuld im Leben vergeben worden ist, wo eine wirkliche Last vom Herzen genommen ist, der kann den Unterschied erklären, der weiß um diesen Unterschied. Wer in seiner Vergangenheit Dinge hat, die wirklich Schuld und Sünde sind und hat sie von Jesus abgenommen bekommen, der ist ein fröhlicher Mensch. Der ist ein fröhlicher Mensch, weil er spürt und merkt, Jesus ist an meiner Seite und nimmt mir meine Schuld. Paulus hat das gemerkt. Paulus, derjenige, der Vollmacht hatte, in Damaskus Christen, alle Christen ans Messer zu liefern. Das hat er in Jerusalem getan, jetzt war er fertig, er geht nach Damaskus und soll es da auch tun. Und dann merkt er, als Jesus ihm auf dem Pferd sozusagen in seiner Vision begegnet und ihn fragt, was machst du da, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er dann blind wird. Und das, was in Damaskus ihm dann erklärt wird, da versteht, dass Jesus der auferstandene Messias ist. Und dass er ihn nicht wahrgenommen hat, dass er an ihm vorbeigelebt hat, dass all sein frommer religiöser Eifer dazu geführt hat, am Messias vorbeizugehen. Und dann plötzlich erkennt, ich habe Blut an meinen Fingern, und zwar von denen, die zu Jesus gehörten. Wie kann ich Apostel sein? Wie kann ich Heidenapostel werden? Wie kann ich das Wort Gottes verkünden? Und Jesus sagt zu ihm, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Gerade an dir wird deutlich, was Vergebung heißt. Alle Christen wussten in der damaligen Zeit in dieser Gegend, dieser Paulus, dieser Saulus hieß er ja noch, der hat unsere Brüder und Schwestern umbringen lassen. An dessen Händen klebt Blut. Und ein Mensch, der seine Schuld abgenommen bekommen hat, kann ganz offen darüber reden und sagen, ja, ich bin wirklich Sünder, aber ich weiß, Jesus hat mir vergeben. Eine ganz wichtige Sache. Vergeben. Ein Ratschlag. Wenn du alte Schuld vor Gott bereinigen willst, tu das in der Nähe, in der Gegenwart eines Zeugen. Mir ist das auch mal so gegangen. Da hat Gott mich zu einer Situation geschickt, da musste ich um Vergebung bitten. Es ist um der eigenen Seele willen wichtig, dass ein Zeuge dabei ist. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott der Richter ist und Satan ist der Ankläger, Satanas heißt der Ankläger im Hebräischen. Er wird Möglichkeiten suchen, dieses Stückchen Vergebung, was Gott mir geschenkt hat, madig zu machen. Es ist wichtig, dass ein Zeuge dabei ist und mir die Vergebung Jesu zuspricht. Manchmal muss unsere Seele hören, akustisch hören, dir ist deine Schuld im Namen Jesu vergeben. Manchmal sind wir so unter Anfechtung, dass das gar nicht bei uns ankommt. Und dann ist es wichtig, dass ein Bruder, eine Schwester uns das im Namen Jesu zuspricht. Das ist peinlich, ja. Peinlich, wenn jemand hört von dem, was ich da so getan und gemacht habe. Und auf der anderen Seite umso hilfreicher und heilender, wenn mir die Vergebung Jesu zugesprochen wird. Es reinigt. Und das ist das, was der erste Johannesbrief sagt. Wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns. Und jemand, der rein geworden ist, also geduscht hat oder so, der spürt den Unterschied zwischen dem, was vor der Dusche war und nach der Dusche. Und im geistlichen Bereich ist das ganz genauso. Also das heißt, lauf in deinem geistlichen Leben nicht länger stinkend durch die Gemeinde. Lauf in deinem geistlichen Leben nicht permanent sozusagen mit diesem geistlichen Körpergeruch um. Wenn alle Leute sehen, wie du schmutzig bist oder riechen, wie du riechst, im weltlichen, körperlichen ist uns das unangenehm. Und genauso ist es im geistlichen Bereich. Andere kriegen es immer ganz schnell mit, wenn du geistlich ein Gerüchlein hast, schmutzig bist. Vergebung. Was soll das Abendmahl, wenn es in unserem Alltag nicht Realität wird, praktiziert wird? Das Wirken, die Nähe Gottes wirkt so, der Geist Gottes wirkt so, dass mir bewusst wird, dass ich schuldig bin, dass ich Sünder bin. Und die Reaktion, Herr, was soll ich tun? Und die Wahrnehmung, Jesus hat schon für mich alles getan. Der Engel ist sozusagen auf dem Weg schon mit der glühenden Altarkohle, um mich zu reinigen. Das Erste, was du akzeptieren musst, ist, Gott hat schon alles getan. Also gib ihm das, was er dir abnehmen möchte. Das eine ist der Bereich meines eigenen Lebens, da wo ich schuldig werde geworden bin. Das ist üblicherweise so. Ich tue etwas Böses und ich muss um Vergebung beten. Was ist jetzt mit dem anderen Bereich, wenn andere Menschen an mir schuldig werden, an dir schuldig werden? Das ist das gleiche Thema. Meine Schuld. Also so wie Jesaja wahrnehmen, o Herr, ich bin unrein, wehe mir. Was ist mit Menschen, die an mir schuldig werden? Schuld muss immer bezahlt werden. Schuld wird immer bezahlt, egal von wem. Wenn jemand an mir schuldig wird, hinter mir lügt oder mich betrügt oder bestiehlt oder so etwas, bezahle ich seine Schuld, denn bei mir wurde was zerstört. Sei es, dass er ein Fahrrad kaputt gemacht hat oder eine Beule ins Auto gemacht oder die Zaunlatte von meinem Gartenzaun oder was auch immer, irgendwas ist zerstört. Wenn er für diese Schuld nicht aufkommen will, muss ich das bei mir zunächst einmal reparieren. Das ist mit meinem Vater ganz genauso, mit deinem Vater vielleicht auch. Vielleicht hat dein Vater in deinem Leben eine Menge kaputt gemacht, eine Menge Zaunlatten sozusagen runtergerissen. Ihm ist das vielleicht gar nicht bewusst. Er ist vielleicht mit seinem Sohn immer so umgegangen oder mit dir als Tochter so umgegangen. Ihm ist das gar nicht bewusst, aber du leidest seit 10, seit 20, seit 50 Jahren darunter, wie dein Vater mit dir umgegangen ist. Gib her, Junge, das kannst du sowieso nicht. Aus dir wird sowieso nie was. Es ist wie Zaunlatten, wie wenn der Vater aus deinem Garten Zaunlatten runtergebrochen. Irgendjemand bezahlt immer. Zunächst einmal bezahlst du, weil du verletzt bist. Weil du vielleicht auch dann noch bezahlst, weil du seit Jahren deinem Vater, deiner Mutter oder deinem Klassenlehrer oder deinem Bruder oder deiner Schwester oder wer auch immer diese Schuld hinterher trägst. Also das heißt, du bezahlst nicht nur, weil bei dir geistlich oder seelisch ein paar Zaunlatten runter sind, sondern du bezahlst auch noch dafür, weil du deinem Vater, deinem Bruder und so weiter die Schuld hinterher trägst. Und kriegst gar nicht mit, dass du der Belastete bist. Im Deutschen ist das ja sehr schön formuliert. Er trägt seinem Vater die Schuld hinterher. Ja, du trägst ihm das hinterher. Er merkt das vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht ist dein Vater auch schon längst tot. Einer zahlt für die Schuld immer. Und zunächst einmal zahlst du als derjenige, an dem gesündigt wurde. Das Fatale ist, dass man Gegenwart und Zukunft auch noch bestimmen lässt von der Schuld von gestern und vorgestern. Es ist doch eigentlich schlimm genug, dass in der Vergangenheit Dinge sind, die dir schwer sind. Muss denn auch noch die Gegenwart davon geprägt werden? Muss dein Wesen denn auch noch bitter bleiben? Müssen denn die Entscheidungen der Zukunft auch immer noch von dieser alten Schuld deines Vaters oder Mutter oder Bruder oder was immer noch bestimmt werden? Wenn wir Abendmahl miteinander feiern und Jesus hat dafür bezahlt, warum gibst du das nicht an ihn ab? Warum lässt du deine Seele immer noch bezahlen? Es ist so wie in Korinth mit der Spielerei. Die einen essen sich am Abendmahl satt und kriegen gar nicht mit, was geistlich da geschehen ist und essen sich den Bauch voll. Und Paulus muss sagen, hör mal zu, dafür ist das Abendmahl nicht da. Vielleicht gibt es bei uns ähnliche Sachen, dass wir das Abendmahl schon seit vielen Jahren feiern, aber gar nicht die Kraft, die dahinter steckt, in unserem Leben wahrnehmen, was es heißt, dass Vergebung uns beherrscht. Ein Ding zum Nachdenken. Normalerweise denken wir, wenn jemand an uns schuldig wird, also uns irgendeinen Schaden zugefügt hat, muss er diesen Schaden bezahlen. Natürlich. Hat er mir eine Zaunlatte kaputt gemacht, muss er Ersatz, nicht? Ein Fahrrad, muss er ein neues Fahrrad sein, nicht? Im Gerichtsstreit. Er muss sagen, ich hab's verbockt. Er muss von mir was bezahlt bekommen. Irgendeinen Ersatz. Der Sünder muss sozusagen aufkommen für seine Sünde. Der andere, an dem ich was kaputt gemacht habe, dem muss ich sagen, jawohl, du hast recht gehabt, ich habe den Fehler begangen, du hast recht gehabt. Und ich gebe dir ein neues Fahrrad als Ersatz, als Wiedergutmachung. Und dann ist die Frage, ob ihm dieses neue Fahrrad passt. Oder ob er sagt, hör mal zu, du hast ein Fahrrad von mir kaputt gemacht, das waren 10 Gänge Rennrad und du gibst mir so eine alte Krücke. Wenn ich Sünde und Schuld so verstehe, dass derjenige, der an mir schuldig wird, erstmal einen tiefen Verbeuger vor mir machen muss und für seine Schuld bei mir aufkommen muss, dann ist er derjenige, der für seine Schuld aufkommen muss, und ich spiele mich zum Richter auf. Der Sünder muss den Gerechten rechtfertigen. Ich komme als Gerechtfertiger sozusagen heraus, wenn ich möchte, dass derjenige, der an mir schuldig geworden ist, diese Schuld bekennt, bezahlt. Wie gehst du mit deinem Vater um? Vielleicht hat er irgendwann schon mal gesagt, tut mir leid, Junge, was ich damals dir alles gesagt habe. Aber du möchtest ihn weiter bezahlen lassen. Es dringt nicht durch. Die Beziehung, bei Jesus ist das anders. Bei Jesus ist es so, dass er als Gerechter für Schuld bezahlt. Er setzt mich frei und möchte, dass ich ähnlich mit anderen Menschen umgehe. Dass ich das, was ich von Jesus bekommen habe als Vergebung, an meinen Menschen, der an mir schuldig geworden ist, weiterreiche. Und nicht erwarte, dass er vor mir ein Bückling macht. Dass er seine Schuld bei mir bezahlt. Dass mein Vater vor mir auf die Knie geht und sagt, tut mir leid, Junge, was ich dir damals gesagt habe, gemacht habe. Die Gefahr ist, wenn man sich selber so zum Richter aufspielt über das, was Vater oder Mutter oder Bruder oder Schwester oder was auch immer, dass ich ihm dann sage ganz schnell, Papa, was du da um Vergebung bittest, das reicht mir aber nicht. Das ist nicht genug. Du musst noch das und das und das auch noch tun oder sagen oder machen. Wenn Vergebung über diese Schiene läuft, habe ich immer die Möglichkeit, seine Bitte um Vergebung abzulehnen. Jesus fordert uns auf, die Vergebung weiterzureichen. Es gibt ein Gleichnis im Neuen Testament, das möchte ich jetzt nicht mehr lesen, wo ein König abrechnet und ein Verwalter kommt und hat einen Riesenberg an Schulden. Der König will ihn ins Gefängnis werfen lassen, damit er für seine Schuld bezahlt. Er und seine Frau wird verkauft und seine Söhne und Töchter und sein Eigentum und alles, damit er wenigstens ein wenig von dem hat, was ihm dieser Mann schuldet. Und er fällt auf die Knie und sagt, vergib mir bitte, ich will dir ja bezahlen, ich kann es nur im Moment nicht. Und der König sagt, okay, das ist sowieso so viel, das bringt sowieso nichts. Ich vergebe dir alles. Und genau dieser Mann geht zu seinem Mitkollegen hin und bedrängt ihn und bedrückt ihn. Und er hat so ein paar Groschen, die ihn... Anstatt die Vergebung oder die Barmherzigkeit weiterzureichen, sagt derjenige zu dem anderen, ich will aber, dass du alles auf Heller und Pfennig bezahlst. Und noch was obendrauf legst. Zins und Zinseszins. Das steht jetzt nicht in der Bibel. Aber so handeln wir manchmal. Wir haben von Jesus das ganze Paket bekommen. Und jemand, der an uns schuldig geworden ist, da türmt sich in unserer Seele das, was wir von demjenigen erwarten, immer höher und immer höher. Wir werden zum Richter über den anderen. Und Jesus sagt, dass wir ihn in die Vergebung entlassen sollen. Am Ende dieses Gleichnisses heißt es, und der König überantwortet dem, dem er vorher das alles vergeben hat, den Folterknechten. So, bis alles bezahlt ist. So kommen mir manchmal Christen vor, die anderen die Schuld hinterhertragen. Man spürt in ihrer Seele die Folterknechte, den Hass und den Zorn. Weil sie das, was wir eigentlich im Abendmahl feiern, nicht praktizieren. Sie sind innerlich verkauft daran, dass sie ihrem Vater das immer noch hinterhertragen. Oder jemanden, der übel an ihnen gehandelt hat. Und ich weiß, wovon ich da rede. Ein Kollege hat sich mal an mir versündigt. Es fällt mir bis heute schwer. Wir haben miteinander darüber gesprochen. Ich denke, das ist soweit ausgeräumt. Aber das wurmt immer wieder. Und sich zum Richter aufzuspielen, um zu sagen, Herr, du siehst, was er mir da angetan hat. Das, was er mir damals aber gesagt hat, das reicht ja wohl nicht aus für die Vergebung. Und schon bin ich nicht mehr nur der Geschädigte, sondern schon bin ich Richter. Und manchmal sind wir als Christen sehr schnell Richter. Und lehnen Vergebung ab oder verunmöglichen sie. Jesus sagt, entlasse denjenigen in die Vergebung hinein. Manchmal kann es ja sein, dass Vater oder Mutter schon längst tot sind und sie können gar nicht mehr zu dir kommen. Sie können dich auch gar nicht mehr um Vergebung bitten. Die Sache ist ausgestanden. Wenn du willst, dass deine Seele frei wird, dann sprich das vor Christus im Gebet vor den Ohren eines Zeugen aus. Löse dich von den alten Dingen. Lass das nicht länger herrschen und spiel dich nicht zum Richter auf. Wenn Gott dir durch Jesus Vergebung in die Hand hineingelegt hat, dann reicht die auch dafür, dass er dich neu segnet. Und all das, was zerstört wurde aus den Dingen oder in den Dingen der Vergangenheit, wird er neu segnen. Lass ihm diesen Raum. Lass dem Geist Gottes diesen Raum, dich da zu erneuern. Und wenn du vielleicht an deiner eigenen Person diese Dinge nicht wahrnimmst, dann geh zu jemandem hin und sag mal, wie erlebst du mich? Wie erlebst du mich? Gibt es da Bereiche in meinem Leben, wo ich bitter bin, wo ich unberechenbar bin, wo ich Worte sage, die eigentlich unangemessen sind? Sag mir das doch mal. Wenn du das selber nicht mehr wahrnimmst, wo da geistliche Probleme oder sagen wir mal geistlicher Körpergeruch an dir dran ist, dann geh zu einem Bruder oder einer Schwester hin und lass es dir mal sagen. Damit du neu wirst, damit diese Kraft der Vergebung, damit das neue Leben in dir Raum gewinnt und alte Wunden heilen. 1. Johannes 1, Vers 9 steht das. Er reinigt uns, er heiligt uns, er heilt uns. Dinge, die kaputt gegangen sind, wird er und will er wieder nur zu neuem Leben erwecken. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass das Abendmahl nicht nur eine Spielerei ist, nicht nur eine fromme Tradition ist, sondern dass wir, dass du und ich die Kraft dieser Vergebung wirklich empfangen. Vergangenheit, Vergebung, neues Leben. Es ist ja keine Gehirnwäsche. Du wirst dich an die Worte deines Vaters von damals vielleicht erinnern, aber ohne Schmerz. Du wirst dich an das, was deine Mutter dir damals angetan hat, dich bloßgestellt hat vor der ganzen Klasse oder was auch immer gewesen ist. Du wirst dich an diese Situation erinnern. Bekehrung und Glaube hat ja mit Gehirnwäsche nichts zu tun. Aber diese Verwundung ist weg, es ist ausgeheilt, der Schmerz ist weg. Deine Vergangenheit bleibt deine Vergangenheit. Aber der Schmerz ist weg. Es ist ausgeheilt. Es kann Neues wachsen. Lasst uns dafür beten. Es wäre schön, wenn zwei oder drei uns noch im Gebet leiten. Und dann wollen wir um den Segen Gottes bitten. Wer betet?